Ja, hallo alle miteinander und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Ja, Leute, heute habe ich euch jemanden mitgebracht, auf den ich unglaublich neugierig bin. Ich kann das nicht in Worte fassen und ich habe mich jetzt tatsächlich 0,0000 in diesem Vorgespräch spoilern lassen, weil dieser Account mich persönlich super interessiert, weil er nicht nur wunderbare Fotos in diesem Account hat, sondern auch ganz verrückte Orte. Und ich hoffe, euch gefällt's auch heute und vielleicht kommt ja der ein oder andere Follower heute hinzu und möchte sich diese crazy schönen Sachen auch weiterhin ansehen, ja. Aber ich habe jetzt schon genug gequatscht hier, weil ich es nicht erwarten kann. Und ich würde sagen, er stellt sich doch jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Hallo, hallo und wow, vielen Dank für diese tolle Einleitung. Das war super. Ich bin Daniel oder Dirty Shoes Syndrome auf Instagram. Und ja, ich erkunde verlassene Orte, wie wahrscheinlich ihr alle auch, die diesen Podcast hören. Ich mache seit circa 2013, glaube ich, war das erste Mal, dass ich das bewusst gemacht habe, zumindest. Ja.
Ja, Daniel, ich freue mich heute sehr auf dich.
Und gleichfalls.
Ich hab mir gerade schon die Frage gestellt, also manchmal ist es so, dass ich hier sitze und ich denke mir so, warum habe ich diesen Account eigentlich noch nie so wirklich bei Instagram gesehen oder warum ist er nicht irgendwie überall zu sehen, ja? Und das ist manchmal so schade, weil Instagram, dieser Algorithmus und so, und das verschluckt einfach auch alles und es wird immer alles unsichtbarer und so. Und man muss da wirklich, so wie ich es bei dir gemacht habe, ein bisschen rumsuchen und gucken. Und ich bin sehr froh, dass ich dich gefunden habe, ja, in diesem großen schwarzen Loch namens Instagram-Algorithmus. Und ich habe es ja schon gesagt, also du hast ganz verrückte Orte. Und was ich so ansprechend fand, ist auch, dass du halt einige Orte besucht hast, die man nicht überall sieht. Und das ist heute nämlich genau das, was mich interessiert. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, so, ich glaube, die spannendste Frage heute für mich persönlich hier wird sein, in wie vielen Ländern du schon warst. Also das kommt ja immer zum Schluss.
Ja.
Und ich bin gespannt, aber ich würde sagen, wir steigen doch jetzt einfach mal von ganz vorne ein. Und du erzählst uns, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen. Wie lange du das schon machst, hast du es ja jetzt gesagt. Aber was hat dich überhaupt dazu bewegt, das zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich komme tatsächlich aus der Graffiti-Szene. Es ist was sich mit Urbex nicht immer so gut verträgt. Aber keine Sorge, ich male kein Graffiti in den Orten, die ich poste. Aber das waren meine Anfänge damals als Jugendlicher und da verschlägt es einen dann in Lost Places natürlich, in der jugendlichen Rebellion. Und ja, so ist das passiert. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich das mega, mega spannend finde und auch nicht nur wegen Graffiti, sondern generell, dass mich diese Orte irgendwie faszinieren und dieses Gefühl, irgendwo zu sein, wo man nicht sein sollte, wo vielleicht auch wenige Leute sind. Das hat mich irgendwie total mitgerissen und dann kommt auch noch dazu, dass ich ein großes Interesse an Kunst und Kunstgeschichte habe und mich gerade diese alten Schlösser und Paläste total fasziniert haben. Und ja, über die Jahre hinweg habe ich immer mehr und mehr gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich könnte eigentlich anfangen, so hier und da mal was zu posten, ohne jetzt hier den riesen Aufwand zu betreiben, aber ja, das waren die Anfänge.
Und es ist super witzig, ich muss gerade so schmunzeln, weil du sagst, du bist von der Graffiti-Szene quasi so in Lost Place gerutscht. Und ich hatte jetzt gerade richtig den Benjamin im Kopf, den Benjamin Seifang, das war ja ähnlich so, dass er eben auch davon quasi zu Lost Places gekommen ist, weil man halt eben diese Orte schon mehr oder weniger kennt, weil das erste, glaube ich, wo Sprayer so in Berührung kommen mit dem Lost Place, ist meistens eine alte Fabrik.
Ja, ja.
So der Klassiker.
Genau. War bei mir auch so, ja.
Das ist so der ultimative Klassiker.
Ist es, ja, ist es. Ich glaube, das allererste war ein Hotel bei mir und dann kam aber gleich eine Fabrik, die nur so ein paar hundert Meter weiter von diesem Hotel war, in der Nähe von wo ich aufgewachsen bin. Und ja, demnach falle ich sehr, sehr hart in dieses Klischee tatsächlich.
Aber sprühst du dann noch jetzt aktiv auch oder hast du es aufgegeben, sagen wir mal so?
Ich sprühe schon noch, aber in anderen Umfelden. Also ich bin heute noch als Auftragskünstler berufstätig und ich verwende viel, also ich arbeite sehr viel mit Sprühdosen.
Ja, mega, weil so Auftragssachen, das boomt jetzt immer mehr, glaube ich, also so mit den Jahren. Früher hast du dir gedacht wieso soll ich denn jemanden beauftragen, dass der irgendwie mein Haus ansprüht oder irgendwas? Aber heute, ich habe das auch bei uns schon ab und zu gesehen, wirklich, dass die dann Leute engagieren, die irgendwie so die Seiten von den Häusern besprühen und so. Und das ist richtig, richtig cool, wenn man das dann auch mal in der Stadt sieht, weil das Gebäude halt einfach mega aussieht dann.
Ja, da gibt es viele wirklich irre talentierte Künstlerinnen und Künstler in dem Bereich. Also das ist wirklich auch faszinierend. Und ich kann es sehr empfehlen, in diese Ecke auch mal ein bisschen reinzuschauen, wenn jemand für Kunst und Malerei was übrig hat.
Ja, es gibt ja mittlerweile in der Lost Place-Szene, sage ich mal, auch einige bekannte Sprüher. Das weißt du ja bestimmt selber, gerade Scuff und solche Sachen halt. JPS ist ja auch ganz bekannt. Ja. Genau, und es gibt ja einige, die wirklich so gezielt dann richtig coole Sachen auch in den alten Fabriken oder weiß ich nicht was sprühen. Und in Österreich weiß ich gar nicht, habt ihr da Bekannte, also die so richtig bekannt sind?
Die sich jetzt so auf Lost Places spezialisieren, weiß ich jetzt nicht.
Oder generell einfach, weil es gibt ja...
Generell schon, ja, klar. Also, ja? Ja, klar. Ja, also Nightshot zum Beispiel, das ist einer der berühmtesten Urban Artists, das ist ein Österreicher, der wirklich super Bilder malt, also auch sehr, sehr... Also man erkennt einen Nightshot, wenn man ihn sieht, das sind so meistens so richtig sehr energetisch gemalte Tierchen, aus denen die Innereien rausquillen, aber es ist nicht so brutal, wie das jetzt klingt. Es ist echt schwer, das zu beschreiben, ohne das Bild dazu zu haben. Es ist tatsächlich sehr schön anzuschauen, aber oft ist es auch so inspiriert von Querschnitten, von biologischen Querschnitten, von Tierkörpern, Menschenkörpern. Ja, alles. Es ist sehr schräg. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich es beschreibe, aber es ist wirklich, wirklich cool. Nightshot.
Aber das klingt mega irgendwie, also auch das zu machen. Es gibt ja den einen in Belgien, den Bekannten. Oh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Der macht auch mal so ein bisschen morbide Sachen und ganz viel so Krähen und auch so Tiere und Ratten und so ein Zeug. Aber der ist super bekannt, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Ist das der so mit sehr vielen Strichen und in Schwarz-Weiß arbeitet?
Das ist der Klaas van Linden, den du, glaube ich, meinst. Aber es gibt noch einen anderen.
Ich habe Roa gemeint, aber ich weiß nicht, ob das aus Belgien ist. Das ist er. Okay, das cool. Gut, sehr gut.
Witzig, genau. Ja. Den und es gibt ja noch den Klaas van Linden, der zum Beispiel die Skelette und so gemacht hat. Der ist auch super bekannt. Genau, das sind so die bekanntesten. Und den, genau. Du weißt, wen ich meine. Die anderen wissen es vielleicht
ich
nicht.
Weiß
aber
es.
Das seht ihr dann eventuell... In der Insta-Story oder so mal gucken, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Ob ich dann dran denke, ob das auch zu posten, wenn es soweit ist. Aber es bleibt spannend. Was ich dich auch noch fragen wollte, weißt du noch, was dein allererster Lost Place war, den du jemals besucht hast? Abgesehen vom Sprühen.
Mein allererster Lost Place, den ich jemals besucht habe, und das habe ich erst sehr spät realisiert, aber es gab einen... Ich bin ländlich aufgewachsen, in Tirol, also in Westösterreich. Und da gab es sehr nahe an meinem Elternhaus einen Bauernhof und das war ein Doppelhof. Und eine Hälfte war wohl noch bewohnt und die andere nicht mehr. Und hinter dieser Hof hatte ein eigenes Sägewerk. Und das war eigentlich nur so ein kleiner hölzerner Schuppen. Und am Boden waren Schienen und es waren so kleine Loren, die auf den Schienen fahren konnten. Und man konnte die auch noch rumschieben und am Ende war dann eben die Säge. Also man hat da dann die Blätter draufgelegt und in die Säge geschoben. Und da habe ich als Kind schon oft gespielt. Und das war irgendwie, das war mein erster Lost Place tatsächlich.
Ja, stimmt eigentlich. Der allererste. Ja. Und als du dann, aber du kanntest den ja quasi schon, aber als du dann aktiv angefangen hast, so 2013.
Das war ein Hotel, das auch recht nahe war, wo ich gewohnt habe. Und Das war noch komplett, also man würde sagen, in Urbex-Kreisen eine leere Hülle, auch schon komplett getrashed. Aus heutiger Sicht völlig uninteressant, aber damals hat es mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann weitergeschaut und das erste Mal, dass ich einen Lost Place besucht habe, der, glaube ich, richtig krass war, das war ein Hotel in Tirol, das Alpenhof hieß. Ich kann den Namen jetzt sagen, weil das mittlerweile tatsächlich in Renovierung ist und wieder eröffnet wird. Und dieser Alpenhof, das war ein Hotel aus der Belle Epoque, circa ein bisschen über 100 Jahre alt, mit einer wirklich wunderschönen Fassade, mit Zäunen und Holzschnitzereien, Balkonen. Und das hat wirklich unglaublich ausgeschaut. Also von draußen schon komplett verwachsen und auch innen war es eine echte Zeitkapsel. Also da von Betten, Briefen, das Klavier im Speisesaal, das war alles noch dort. Und auch schon sehr verfallen, sehr viel Verfall. Es war auch teilweise die Böden schon eingestürzt. Also ein Lost Place, wie man ihn sich eigentlich schöner nicht wünschen könnte. Und ich glaube, das war dann, als ich den betreten und erkundet habe, war ich endgültig sold. Ich habe gedacht, ich muss mehr von dem machen und hab's dann auch.
Das klingt wie ein Traum. Ich stand gerade so in Gedanken in diesem Ort drinnen und habe mir gedacht, oh
Ja.
Gott, ja, das ist, also ich verbinde, lustigerweise, du lachst jetzt bestimmt so, Österreich verbinde ich an Lost Places immer nur mit Bauernhäusern und Bauernhöfen.
Okay, okay.
Super
Von denen
viel.
gibt es gar nicht so viele. Also, also zumindest in meiner Ecke, wie man denken könnte.
Das habe ich öfters schon gehört von auch
Ja.
von österreichischen Gästen, die hier waren. Und
Das stimmt.
ich war so ein bisschen doch enttäuscht, weil ich glaube, wenn das so wäre, wie es in meiner Traumvorstellung ist, dann wäre ich wahrscheinlich jedes Wochenende in Österreich,
Ja,
vermutlich.
diese alten Höfe sind wunderschön. Es gibt leider echt sehr wenige, die leer stehen. Ich will nicht sagen keine, sie existieren schon. Aber es ist nicht so, man findet nicht verlassene Bauernhöfe bei uns, so wie man Villen in Italien findet. Das ist leider nicht der Fall.
Ja, weil ich glaube, also es ist ja auch immer noch viel so Urlaub auf dem Bauernhof in Österreich, oder dass
Ja,
man halt,
ja.
ich war auch mal in so einem Hotel quasi, was auf einem Bauernhof war. Das war eigentlich auch mega. Also die hatten da auch Tiere und so, und das war da total kuschelig und total schön. Und das ist eigentlich schon eine coole Art und Weise, wie du halt auch deinen Hof dann erhalten kannst, ja, indem du einfach
Ja.
da so ein bisschen Halligalli machst und Übernachtungsmöglichkeiten und so, das ist schon cool.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich. Ich hab das nie so hinterfragt, wie das wäre, wenn ich dort selbst übernachten würde, weil ich bin zwischen solchen
Ja,
Etablissements
aufgewachsen.
aufgewachsen, aber eigentlich ist das ist ein Vibe, definitiv.
Und die nächste Frage ist auch spannend für mich, weil du hast ja gesagt, du bist auch so ein bisschen Architektur, Kunstgeschichte und so, aber was
Total.
fasziniert dich mehr an den Lost Places? Die Geschichte der Orte oder das Abenteuer?
Gute Frage. Also das Abenteuer im Sinne von der eigenen Erfahrung, wenn man sie erkundet, wahrscheinlich meinst
Ja, das kannst du auffassen, wie du
du?
möchtest.
Ja. Ich kann mich tatsächlich schwer zwischen zweien entscheiden. Das ist wirklich schwierig. Ich will jetzt doch sagen, das Abenteuer, aber auch die Geschichte finde ich extrem spannend. Und auch tatsächlich nicht nur die Geschichte, sondern auch das Jetzt dieser Orte und wie sie jetzt existieren als kleine Inseln der Ruhe noch heute. Das finde ich, also wenn das Sinn macht, das finde ich auch spannend.
Inseln der Ruhe, das ist auch ein schönes Wort,
Ja, wobei
eine
es auch in eine ganz, ganz andere Richtung gehen kann, an den etwas stressigeren Orten natürlich, aber ja.
ja, stimmt, das ist ja dann auch eine Art Abenteuer. Also es ist ja alle, also wenn du es jetzt mal so nimmst, das ist ja eigentlich von A bis Z ein Abenteuer, ja. Erstmal
Ja.
dahin zu fahren, dann den Ort zu erleben, dann vielleicht passiert dir noch danach irgendwas? Also, wie gesagt, das ist so
Genau,
breit
das Drumherum
gefächert.
ist, ja, das Drumherum ist super und das ist so eine komplette, und das ist auch ein Grund, warum ich es immer wieder mache. Es ist eine sehr lohnende Erfahrung, Urbex. Also gerade dieser Prozess, das Suchen im Internet im Vorhinein und der Dopaminrausch, wenn man die Location findet und dann okay, jetzt muss ich dorthin und Reise organisieren und dann stehst du dort, erkundest es und das ist einfach so ein wie eine kleine Episode im Leben eigentlich immer. Finde ich super.
Ich merke schon, heute ist das hier auch so ein bisschen poetisch irgendwie.
Ja.
Ein bisschen. Aber wärst du noch an der ganzen Sache so fasziniert, wenn es alles legal und ungefährlich wäre, ist die Frage.
Puh. Ich sage immer, ich brauche den Stress eigentlich gar nicht so dringend. Also, am liebsten sind mir ja die Lost Places, die gemütlich und cool sind. Aber ja, es ist schon auch, es gehört schon auch dazu. Dieses Lausbubenhafte, das gehört auch dazu.
Dieser Stress, gell? So, das ist,
Ja.
wenn du so drüber nachdenkst, so, das ist eigentlich der einzige positive Stress, den man im Leben gebrauchen könnte, irgendwie.
Ja, tatsächlich schon. Und die Überwindung dieses Stresses dann auch.
Ja, oder richtig, das ist wie so ein Seminar. Wie geht man richtig mit Stress um?
Genau.
Ja.
Also, ja, es ist eine gute Übung. Also cool bleiben in stressigen Situationen, das ist was du absolut meistern musst im Urbex.
Ja, das ist wahr. So allgemein mit
Ja.
Gefahrensituationen, mit Stresssituationen, mit weiß ich nicht was, mit einer ungesunden Umgebung irgendwie manchmal
Auch,
ja
ja,
auch so.
auch.
Oh mein Gott, schau. Ja, das kommt mir jetzt erst alles so im
Ja.
Nachhinein. So, man denkt da immer gar nicht so drüber nach, gell? Aber es ist ja tatsächlich so, weil ich habe mir jetzt auch schon gedacht, weil es ist ja aktuell. Was jetzt eigentlich gar nicht so unneu ist, ja, was eigentlich schon immer irgendwo existiert, Hantavirus, ja. Und Hantavirus wird ja durch Mäuse übertragen. Und dann habe ich mir voll oft jetzt in letzter Zeit gedacht, so, boah, krass, eigentlich könnte man selber ja auch so einen Scheiß sich einfangen, weil oft einfach
Ja.
so viel Mäusescheiße in Lost Places auch ist, ja, und der Staub darum liegt und so.
Ja,
Oh,
Hantavirus, neue Angst freigeschalten.
ja, wirklich. Nee.
Ja.
Also, aber gut, ich denke dann immer, wahrscheinlich haben wir alle so viel Asbest eingeatmet schon in unserem Leben und Schimmel, dass wir da
Ja.
so immun gegen alles sind irgendwie.
Das ist so meine Wunschvorstellung. Wir haben einfach mutierte Superlungen, die dann
Ja.
nichts mehr passiert. Aber die Realität sieht wahrscheinlich anders aus.
Ja, aber ich bin auch so. Also ich bin da voll bei dir. Das ist nämlich genau mein Gedanke. So, mich kann
Ja.
nichts erschüttern, weil meine Lunge ist schon alles gewöhnt.
Das wäre schön, wenn es wirklich so immer, ich meine, bis zum gewissen Grad funktioniert es ja auch wirklich so, aber mit Asbest weiß ich nicht. Wahrscheinlich schwierig.
Ja.
Auf jeden Fall immer Pro-Tipp, immer, wahrscheinlich machen das eh die meisten, aber immer Desinfektionsmittel, Händedesinfektion dabei haben. Falls jemand zuhört und das nicht macht, machen.
Ja, ich habe jetzt auch eine Maske in meinem Rucksack, also für Schimmel und so, wenn es mal sein sollte, wenn es wirklich zu krass ist, weil
Ja,
das.
das habe ich tatsächlich auch dabei.
Ja.
Also ein Kollege von mir hatte schon mal, ich weiß gar nicht ganz genau, was das war, aber irgendein gröberes Lungenproblem wegen Taubenkacke in einem Lost Place. Also die Maske
Ja,
lohnt
ja.
sich.
Ja, das ist ja auch nicht ohne, gell? Ja.
Ja.
Und jetzt bin ich auch gespannt, was du sagst. Ich
Schieß
bin
los.
gespannt, wirklich. Was sagen denn Lost Places deiner Meinung nach über unsere Gesellschaft aus?
Ein bisschen auch, dass wir leider in einer Wegwerfgesellschaft leben, die sich auch von allen alltäglichen Gegenständen leider auch auf Gebäude überträgt. Also oft, wenn du die Geschichte von dem Lost Place anhörst und dir die Jetzt-Situation anschaust, dann macht es schon Sinn, dass es löscht. Oder es ist zu gewissen Graden verständlich, weil zum Beispiel ein alter Palast ist extrem, extrem teuer zum Aufrechterhalten und viele, viele Erben haben die Mittel einfach nicht. Gleichzeitig wird aber in den Städten um jeden Quadratmeter Wohnraum so hart gekämpft, dass man sich irgendwie fragt, so, das muss doch irgendwie besser gehen. Ich habe die Lösung leider auch nicht. Also ich rede hier irgendwie als wär ich klug und als wüsste ich irgendwas, aber ich weiß auch nicht, was man dagegen machen könnte. Aber ja, das Leerstandsproblem ist schon heftig. Also gerade die Orte, die man so leer stehen sieht. Ich glaube, es gibt unter jedem Urbex-Video auf YouTube den Kommentar, wie kann das leer stehen? Und oft fragt man sich das wirklich. Also teilweise bin ich auch nach allem, was ich jetzt schon gesehen habe, in über 10 Jahren Urbex immer noch schockiert.
Ja, und vor allem, es ist bei Wohnhäusern und so okay.
Ja.
Gut, da kann irgendjemand Neues einziehen und das sich dann selber einrichten und so. Aber es gibt wirklich Gebäude, also die sind innen so schön, wo du dich wirklich
Ja.
fragst, warum. Es gibt ja diesen Palast in Portugal zum Beispiel, den kennt jeder mit diesen geschwungenen Treppen, mit dem roten Teppich, mit diesen Wänden und so, mit diesen weißen.
Ja, habe ich auch schon besucht.
Ganz bekannte.
Ja.
Und wenn du das siehst, dann denkst du dir eigentlich, ey, warum ist da nicht irgendeine Behörde zumindestens oder irgendein, weiß ich nicht was. Also da könnte man ja auch was Städtisches machen oder so. Also musst du wahrscheinlich bei der Größe, weil...
Das war einer dieser Momente, an die ich gedacht habe, wo ich das gesagt habe, dass ich auch heute noch schockiert bin. Dieser
total.
Palast, diese Treppe, total. Heftig, ja. Wirklich, wirklich heftig. Also das war eine der schönsten Prunktreppen, die ich je gesehen habe, auch verlassen und nicht verlassen. Also wirklich unglaublich. Und ich besuche viele auch aktive Paläste und Schlösser, aber das war wirklich mit eines der heftigsten.
Ja, weil es gibt ja durchaus auch schöne Gebäude, die trotzdem irgendwie, also die wunderschön innen sind, aber die halt einen Zweck erfüllen. Ja, so ich meine, alleine, wenn man, also ich kenne das Gott sei Dank, ich muss sagen, Gott sei Dank kenne ich das nur aus Reportagen und nicht persönlich. So Berlin Justizpalast zum Beispiel, wunderschönes Treppenhaus, auch richtig schön. Bei uns in München, der Justizpalast ist auch so schön von innen. Und die Treppenhäuser und weiß ich nicht was. Und es gibt so viele richtig schöne alte Gebäude. Aber wie gesagt, dann, es ist immer schwierig, weil du musst es dann sanieren. Und dann musst du ja einen Zweck dafür finden und so. Und viele wollen halt heute keine Kohle mehr irgendwie reinstecken. Und es wird dann lieber abgerissen und irgendein Schrott drauf gebaut, was ausschaut wie alle anderen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, dass so viel Bürogebäude zum Beispiel gebaut werden, die dann aber auch alles gleich aussehen von der Bauart.
Ja, das ist schon bei uns auch so. Ja, gerade mit Bürogebäuden. Bei uns ist es mit, was die Kulturschätze betrifft, noch. Ich glaube, wir sind noch recht gut dabei. Italien ist es um einiges heftiger. Mit den Leerständen.
Ja, nee, und generell, wie du sagst, so ja, der Leerstand natürlich sehr viel. Es kommt natürlich darauf an, wo man jetzt wohnt, in welchem Land, in welchem Teil von Deutschland auch, je nachdem, wo die Wohnungsnot ist. Aber wie gesagt, manchmal, ich bin da auch deiner Meinung, dass ich mich frage, wenn alles so, keine Ahnung, wenn es keinen Platz gibt, warum schafft man keinen Platz? Bei bestimmten Dingen. Aber ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Geht es dir nicht auch so, dass wenn ein Lost Place dann zum Beispiel abgerissen wird und neu bebaut, dass du dann ein bisschen traurig bist, wenn du den schon besucht hattest und er dann weg ist?
Tatsächlich schon. Ja, ich kenne das. Es ist schräg. Man hat das Gefühl irgendwie so, okay, das war mal ein Ding, jetzt ist es kein Ding mehr. Und jetzt, oft schaue ich mir dann die alten Fotos an und denke mir, ich wünschte, ich hätte schon schönere Fotos gemacht damals. Bei den alten Locations. Aber ich kenne das tatsächlich, ja.
Ich glaube, das geht vielen von uns so. Und es ist dann auch immer witzig und das wollte ich vielleicht irgendwann mal machen, je nachdem, wo ich bin und ob ich dran denke, dass man wirklich dann mal so ein altes Foto ausdruckt und dann dahin fährt quasi und das alte Foto mit dem neuen Gebäude so fotografiert im Vordergrund, weißt du, wie so diese klassischen Bilder. Weil das
so
ist,
eine Vorher-Nachher-Geschichte, genau. Ja, das wäre eigentlich cool, ja.
Ja, weil das ist manchmal echt auch interessant, was da so hingebaut wird, weil zum Beispiel bei, sagen wir jetzt mal, da steht so ein altes kleines Häuschen irgendwie, das wird dann abgerissen und dann steht da irgendwie ein riesiges Gebäude auf einmal drauf, weil das Gelände halt einfach so groß ist. Und ich finde das immer so, wow, wo du denkst, okay, als ich da war, war das doch voll klein irgendwie und da war doch so gar nichts, außer ein bisschen Gestrüppe und ein Haus. Und jetzt steht da irgendwie, keine Ahnung, 6 Stockwerke und keine Ahnung, wie groß, was weiß ich. Irre.
Ja, das ist heftig. Kennst du diese... Das ist das Allerschlimmste, was diese Richtung betrifft. Aber es gibt so ein Genre von Instagram-Accounts, die nur schöne alte Gebäude posten, die nicht mehr existieren. Ich glaube, einer davon heißt irgendwie Lost Architecture oder so in die Richtung. Und die posten dann Schwarz-Weiß-Fotos von den schönsten Gebäuden, die du je gesehen hast. Das ist also wirklich irre. Und dann steht irgendwie von wann bis wann das irgendwie existiert hat.
Okay, interessant. Und oft,
manchmal ist dann auch noch ein Bild von, wie der Ort heute aussieht. Und meistens ist es dann irgendein seelenloses Bürogebäude. Und das sind die Schlimmsten. Und Ich meine, oft ist es im Krieg verloren gegangen. Da ist natürlich auch bis zum gewissen Grad verständlich, dass man schnell wieder aufbauen wollte. Also bis zum gewissen Grad, das ist sehr verständlich, sollte ich sagen. Aber dann gibt es auch Plätze, die nicht im Krieg verloren gingen, wo einfach irgendwann gedacht wurde, das reißen wir jetzt ab, brauchen, wollen wir nicht mehr.
Ja,
Und gerade
spannend.
so 60er, 70er ist so eine ganz heikle Zeit, weil die prunkvollen Baustile von früher, also dieses Klassizismus, Jugendstil-Geschichten, waren damals halt auch mega, mega out, muss leider. Und das ist halt mit Trends hat das auch zu tun. Also der Geschmack geht durch Zyklen und dort ging es halt eher in die minimalistische Richtung. Und ich finde, ich will auch gar nichts sagen gegen die Architektur dieser Zeitabschnitte, also gerade 60er und 70er Bauten, können selber auch wirklich wunderschön sein. Ich finde, da sind wir heute wieder in einer Phase, wo die oft ein bisschen underrated sind und oft nicht so gern gesehen sind. Aber gerade da sollten wir aufpassen, dass die Gebäude, die vielleicht gerade ein bisschen out sind, dass wir die vielleicht mit anderen Augen anschauen und auch erhalten. Weil hätten das die Leute damals auch schon so gemacht, hätten wir viele von diesen Lost Architecture-Schätzen wahrscheinlich heute noch.
Ja, und manche Städte wären ein bisschen schöner, wie sie heute sind, gell?
Ja, definitiv, ja.
Und gibt's ein Geräusch, das du sofort mit einem Lost Place verbindest?
Laute Alarmanlagen. Ja, das. Und dieses klassische auf zerbrochenes Glas treten. Da könnte man so einen Lost Place ASMR-Track machen, wo du dieses zerbrochene
Stimmt.
Glas hörst, vielleicht mal ein Quietschen von den Fensterläden, vielleicht noch Regen prasseln aufs Dach.
Oh
Das wäre super
ja.
angenehm. Und irgendwann geht dann der laute Alarm los. So nach 2 Stunden 30 ist dann der Feuerwehralarm und man muss rennen.
Und dann hörst du noch so die Sirenen, weißt du, so aus der
Genau,
weiten Entfernung irgendwie.
Polizeisirenen. Ja.
Genau, und Geschreie von draußen.
True. Kennst du das, wenn du in Lost Place bist und Polizeisirenen hörst
Ja,
und
und
dich
dann
so
denken die,
fragst,
kommen
ist das
wegen
für
dir.
mich? Und meistens ist es ja nicht so, aber die
Ich
Frage
kenne
kommt
das.
auf.
Hey, hör mir auf. Ich hatte das einmal in Belgien. Da war wirklich, da stand ich so am Arsch der Welt irgendwo und es war wirklich so kein Geräusch. Das war in irgendeinem super kleinen Dorf und ich hörte dann irgendwann nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder so eben diese Sirene und es kam immer näher, immer näher, immer näher. Und ich stehe da drinnen und
Scheiße.
denke mir so, oh Gott, die kommen jetzt aber nicht wegen mir. Und was ist, wenn die kommen, was mache ich dann und was sage ich dann und so? Aber es war natürlich nichts, weißt du, aber das ist immer das
Ja,
Erste, was man denkt.
ich kenne es. Man geht im Kopf schon die Szenarien durch. Es ist furchtbar.
Ja, es
Die
ist ganz, ganz
Paranoia.
schlimm. Aber
Ja.
mit dem Lost Place Geräusche Ding, das ist echt super witzig, weil ich habe nämlich bald eventuell, also was heißt nicht eventuell, eigentlich habe ich es, einen Außeneinsatz, sagen wir es mal so, so nenne ich das
Okay,
Projekt,
ja.
Außeneinsatz. Und das ist super cool, dass du das jetzt sagst, weil das könnte ich eigentlich echt mal machen, dann so einfach laufen und die
Ja.
Geräusche aufnehmen.
Hey, gern geschehen. Du kannst die Idee gratis
Ja,
haben, ich schenke sie dir.
danke, danke. Vielleicht kann ich
Ich
ein
möchte
ganz.
dann, wenn du diesen Track aufnimmst, ich möchte ihn dann zugeschickt bekommen,
Ja,
bitte.
vielleicht kann ich einen ganzen Podcast nur damit machen. So Geräusche in einem
Ja.
alten Krankenhaus, Geräusche in einer alten Fabrik, Geräusche in einem
Oh,
Haus.
das wäre doch spannend. Oder sehr, sehr
Stimmt.
entspannend auch.
Ja, weil
Wahrscheinlich.
wie du sagst, so es gibt ja diese Videos gibt es ja für alles, gell? Auch so
Ja,
mit Fingernägeln und irgendwelche Tüten krusteln und weiß ich nicht was alles.
vielleicht
Mein
gibt es
Gott.
das auch schon, kommt mir gerade der Gedanke. Weil
Ja.
es gibt ja irgendwie, es gibt echt viele, also in diesem ASMR-Dings, da gibt es ja einiges.
Haben wir wieder eine Lücke, hier eine Marktlücke gefunden? Guck.
Absolut. Wenn es das noch nicht gibt, dann haben wir gerade Gold gefunden.
Ich sag ja immer, also ich habe hier in diesem Podcast Ideen, wenn jemand richtig schlau da draußen ist, dann wäre er wahrscheinlich schon Millionär, wenn er das alles so macht, wie ich immer
Ja.
Ideen habe. Also
Ja.
unglaublich, unglaublich. Nee, danke, danke für diesen Denkanstoß,
Gerne, ich
ja.
bin gespannt. Ich bin gespannt, ich freue mich auf
Und
den Track.
gibt's ein Lost Place, den du mehrmals besucht hast und warum?
Ja, gibt es schon, ja. Also, warum ist wahrscheinlich, ich meine, teils einfach, weil er nahe oder relativ nahe an mir liegt. Es gibt kurz nach dem Alpenhof, den ich ja schon angesprochen habe, habe ich noch ein anderes verlassenes Hotel aus derselben Ära gefunden, das auch voll mit Zeug war, aber leider schon ein bisschen verwüstet und durchwühlt. Aber trotzdem war das Gebäude irgendwie so interessant und einfach so komplett verwinkelt. Da habe ich ich bin da öfter vorbeigefahren, öfters mal hingegangen und ich habe immer wieder neue Räume gefunden. Und das war irgendwie krass. Ich glaube, den schönsten Raum im Haus, das war so eine Gaststube in einem der Nebengebäude im unteren Stock, wo du irgendwie, wo ich dachte, da ist vielleicht nur eine Abstellkammer, aber da war diese Gaststube mit einem Gewölbe, das wirklich wunderschön bemalt war. Und das hat wirklich ausgesehen, wie man sich so eine mittelalterliche Kneipe aus einem Fantasyfilm irgendwie vorstellt.
Ja, klingt
Und da habe ich
lustig.
gedacht, krass, ich war schon 5-mal hier und habe diesen Raum nie gefunden. Und das Hotel hatte auch eine Kapelle tatsächlich, also eine eigene Kapelle. Das ist heute auch nicht mehr irgendwie üblich, aber das war noch damals war noch die Monarchie in Österreich. Und es hatte wirklich auch einen schönen Ausblick. Und das ist jetzt ein kleiner Tipp, man kann in mehrere Länder sehen vom Balkon von diesem Hotel. Und deswegen war dort auch irgendwie eine Kapelle. Und die war aber immer zu, als ich dort war. Und ich habe den Spot schon sicher seit 10 Jahren hier und da mal besucht. Und sie war immer zu bis diesen Januar. Und sie war endlich offen und ich war drinnen. Diesen Spot hat noch niemand fotografiert. Eine kleine Kapelle, aber perfekte Zeitkapsel. Also es war wirklich alles, es ist alles noch so dort gestanden wie damals. So eine blaue Decke mit goldenen Sternchen, wunderschön. Und das war irgendwie ein echt cooler Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, manchmal muss man einfach öfter hingehen, I guess, und mehr öfter versuchen und irgendwann klappt es dann. Geduld, mit Geduld.
Und das ist ja eigentlich auch das Schönste, wenn man zu einem Lost Place mehrmals zurückkehrt, sage ich mal, und man entdeckt immer wieder neue Sachen dran.
Ja,
Wo
das
du denkst,
stimmt, das ist
ja, ich
super.
kenne schon alles, ich kenne
Ja.
alles hier. Jetzt wollte ich nur mal vorbeigucken, weil ich in der Nähe bin oder weil ich vielleicht ein Bild nochmal machen wollte oder weiß ich nicht was. Und umso geiler
Ja.
ist es dann, wenn du einfach neue Sachen da entdeckst und du fühlst dich dann, also so geht es mir zumindestens, du fühlst dich dann so, als wenn du in einem neuen Lost Place irgendwie wärst.
Teilweise schon, ja. Und wenn es lang genug her ist, dann willst du vielleicht auch bessere Fotos, als du damals gemacht hast. Und oft merkst du dann auch, okay, viel hat sich eigentlich gar nicht verändert. Vielleicht dieses eine Loch in der Decke ist jetzt größer, aber sonst ist es noch mehr oder weniger das Gleiche.
Ja, oder was ich auch super spannend finde und was ich eigentlich viel zu wenig mache, also wirklich, verschiedene Jahreszeiten.
Oh ja, das habe ich auch. Also dieses Hotel, von dem ich vorher geredet habe, ist eigentlich der einzige Spot, wo ich das gemacht habe. Aber das ist sehr cool. Dieser Vergleich, das ist sehr schön.
Ja, weil
Vielleicht.
es gibt wirklich so Gebäude, die sind im Winter irgendwie total, also da spürst du wirklich so diese Trostlosigkeit
Ach,
und
ich
Leere.
liebe Winter-Urbex. Ich liebe es.
Echt? Oh nee,
Ja,
also,
ich
oh
liebe es. Es
nee.
ist so schön. Schnee, verlassene Gebäude im Schnee, ist
Gell,
unglaublich schön.
das hat nochmal so eine andere Atmosphäre irgendwie,
Ja,
finde ich.
ja.
Und im Sommer hast du dann irgendwie so ein bisschen Leben und das ist alles grün und bunt
Stimmt,
und
stimmt.
weiß ich nicht. Und Herbst ist einfach so Halloween. Die
Ja, ja.
ganze Herbst ist nur Halloween bei mir irgendwie
Das
so.
ist auch, ja, gruselig, nebelig, kahl.
Mega.
Ja, ich finde ja, je schlechter das Wetter, desto besser werden die Fotos.
Echt?
Wobei ich mittlerweile vielleicht, das habe ich früher immer gesagt, mittlerweile finde ich auch, dass es einige Spots gibt, denen das Schönwetter schon besser steht. Aber auch so verregnete, vernebelte Landschaften, Atmosphäre, die so direkt unter die Haut geht. Ich liebe es.
Ja, also es kommt auch immer sehr auf den Ort natürlich drauf
Ja,
an,
ja.
wo du bist. Ja, aber
Klar.
der Ort, den du mehrmals besucht hast, der klingt sehr schön auf jeden Fall.
Es ist wirklich ein sehr interessantes Gebäude, ja. Also, vielleicht auch der quintessentielle Tiroler Lost Place, ein Hotel, ein 100 Jahre altes Alpenhotel.
Boah, ich bin gerade so ein bisschen neidisch, aber nur ein bisschen. Ganz bisschen.
Müsst du nicht, ich bin mir sicher. Ja, du bist aus München, aus Bayern,
Ja.
oder?
Ja.
Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass in deiner Ecke mehr schöne Lost Places gibt als bei mir. Aber in Bayern ist das wahrscheinlich tatsächlich nicht der Fall.
Also in München haben wir hier die allerschönsten, so keine Lost
Naja.
Places sind schöner als bei uns, weil hier gibt es ungefähr zwei, wenn überhaupt. Aber
Ja.
nee, Bayern hat schon auch feine Sachen. So ist ja nicht. So ist ja nicht.
Okay, ich glaube, ich habe einfach vielleicht zu wenig mich in Bayern umgesehen. Vielleicht muss
Ja.
ich meine Vorurteile hierzu nochmal überdenken.
Oder Grenzgebiet zumindestens.
Ja.
Grenzgebiet, ja. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Zeitkapseln geredet. Welcher Fund hat dir denn am meisten das Gefühl gegeben, in der Zeit zurückzureisen?
Oh, das ist auch eine gute Frage, über die ich wahrscheinlich ein bisschen länger nachdenken müsste. Ah, doch, ich weiß es, ich weiß es. Ich habe in diesem Hotel, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Spot. Ich habe auch andere besucht, ich schwöre, aber das ist jetzt Zufall, dass wir zweimal von dem reden. Aber in diesem Hotel habe ich ein Schulheft gefunden und in dem Schulheft waren Texte mit Schreibschrift drinnen, die offensichtlich ein Kind geschrieben hat. Und das war wohl ein Diktatheft. Also der Lehrer sagt vor, die Schüler müssen das schreiben. Und in diesen Diktaten kamen total oft Militärbegriffe vor. Also der Soldat ist hungrig, der Feldwebel steht auf dem Hügel und solche Geschichten. Und das war dann irgendwie, ja, offensichtlich während der Kriegszeit, ich würde schätzen, Zweiter Weltkrieg geschrieben worden, von einem Schulkind, das in dieser Zeit aufgewachsen ist. Und da habe ich mir gedacht, krass, erstens, wie muss dieses Leben wohl gewesen sein? Wie muss das als Kind gewesen sein? Hat dieses Kind überhaupt verstanden, was eigentlich hier passiert? Und zweitens, war es irgendwie so ein Wow-Moment, so dass die Geschichte, die ist echt und man kann sie berühren nach wie vor. Und es ist nicht, weil oft, wenn du das in Dokus siehst, dann fühlt sich das nach so ferner Vergangenheit an, dass es irgendwie auch ein Fantasy-Film sein könnte, aber das ist es einfach nicht. Und das sind Sachen, die in solchen Momenten besonders klar werden. Und irgendwie in Museen gehen ist auch super, das mache ich auch gerne. Aber wenn du die Sachen durch Zufall selbst entdeckst, dann trifft dich das irgendwie nochmal viel härter, weil du weißt, das ist keine so vorgefertigte Erfahrung, die dir jemand extra so aufgelegt hat. Liegt einfach hier und vegetiert vor sich hin seit der Zeit, in der das entstanden ist und gebraucht wurde. Ja. Das war ein heftiger Moment auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja auch Wahnsinn, wie viel so altes Zeug generell noch rumliegt und wie
Ja.
du schon sagst, dass es einfach existiert. Ja, also ich bin ja auch ein ganz großer Liebhaber von altem Kram. So, es ist egal was es ist, ob das jetzt Briefe sind oder irgendwelche Schachteln oder keine Ahnung was.
Ja,
Und
same.
ich kann da auch mich sowas von begeistern. Also ich habe letztes Mal erst eine Kiste aus einem Familienbesitz quasi sehen dürfen, wo dann auch ganz alte Quittungen und Steuererklärungen sogar irgendwie
Okay.
dabei waren und so. Und das war super faszinierend, einfach erstens mal, dass das so alt ist und so gut erhalten halt, weil das auf irgendeinem Dachboden jahrelang rumgestaubt ist. Und das ist auch irre zu sehen. Also ich fand das ein bisschen lustig auch, weil wenn du denkst, so
Ja.
man musste einfach, keine Ahnung, 1912, 13, 14 schon seine Steuererklärung machen, so du denkst
Ja,
so,
stimmt. Sind nicht mehr wir.
ja,
Ja.
manche Sachen ändern sich einfach nie. Und
Stimmt.
also ich hätte mich da, glaube ich, einen halben Tag hinsetzen können und das durchgucken irgendwie oder
Ja.
alles inhalieren, was da so drinnen ist quasi. Also ich mag das auch sehr, so in
Ja,
alten
ich auch.
Kram.
Das ist sehr interessant. Bei Steuererklärungen wäre ich vielleicht raus gewesen, weil die Bürokratie ist meine große Schwäche. Mein
Ne, aber
Kryptonit sozusagen.
das war ganz easy. Das war so ein ganz kleiner Zettel einfach, wo dann so drauf stand, ja, bezahlt und gekriegt. So mehr stand da gar nicht irgendwie, weil das
Okay,
war ganz easy
das ist
und
bei mir
nicht,
ein bisschen komplizierter.
ja, nicht so wie wir das heute kennen, dass du
Ja.
jeden Scheiß da angeben musst und so, sondern es war ganz easy. So, okay, du bist der Herr Schmidt, du bezahlst jetzt irgendwie 50 Mark oder so, keine Ahnung, und du bekommst irgendwie von uns 10 Mark zurück oder weiß ich nicht was. Also die
Ja.
werden das, glaube ich, also da gab es bestimmt früher so eine Einheitsregelung, dass man gesagt hat, okay, der Müller verdient jetzt weniger als der Landwirt oder der Schreiner verdient jetzt weniger als der Angestellte irgendwo oder der Soldat oder weiß ich nicht was. Also bestimmt so, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das vielleicht, ja, das könnte sein. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich.
Ich auch nicht, also nicht bevor ich das gesehen hatte,
Ja, ja.
tatsächlich. Siehst du mal.
Ich beneide die Leute von damals. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen bin ich froh, in unserer Zeit zu leben, aber um die Um die einfache Steuererklärung beneide ich die Leute von damals
Ja,
vielleicht ein bisschen.
generell einfach, weil das halt einfach einfacher war. Ich meine, gut, Probleme
Ja.
gab es natürlich damals schon, so wie wir es heute auch kennen, aber es war, glaube ich, einfach alles so ein bisschen anders, ja, so kurz
Ja, klar.
gefasst.
Ja. Man darf auch nicht die zu tief mit der Rosenbrille in die Vergangenheit schauen, aber ja, manche Dinge gibt es sicher auch, die besser waren. Vieles, das schlimmer war.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja.
Also die andere Probleme, die wir heute, also die extremere Probleme, wie wir heute haben, ja, weil da war dann wirklich ja Hungersnot oder
Ja.
Lebensmittel waren halt Luxus, sagen wir es mal so, wie so einfache Sachen. Heute gehst du irgendwie in den Supermarkt, kaufst dir so eine scheiß Butter für einen Euro und damals war Butter halt Luxusgut wahrscheinlich.
Stimmt, das ist eigentlich, ja, das
Ja,
ist
so einfache
schon
Sachen.
heftig.
So einfache Sachen halt.
Ja,
Ja.
ja. Auch, dass wir heute, dass Urbex überhaupt existieren kann, glaube ich. Ich glaube, das ist auch nur möglich, weil Dienste wie Google Maps existieren. Ich glaube, ohne Google Maps wäre es, ich meine, du könntest natürlich schon auch verlassene Orte ausfindig machen, aber du könntest das nicht so gezielt, glaube ich, machen. Du könntest vielleicht deine Augen offen halten und wenn du was findest, super. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber dass du das wirklich eine komplette Reise planen kannst und ich mache den, den, den und den Spot
Es
und die
ist
Locations.
einfacher
Ja,
heute, auf
das
jeden Fall.
voll, voll. Ich frage mich, ob es diese Community ohne Google Maps und ähnliche Dienste geben würde.
Guter Ansatz. Also ich glaube schon, weil du lernst
Ja.
ja auch persönlich Leute kennen, sei das jetzt in einem Lost Place oder irgendwo unterwegs, dass man ins Gespräch kommt und jemand sagt so, ey, ich mach das auch, cool, keine Ahnung. Und dann,
Ja.
ich glaube, dann tauscht man sich mehr persönlich aus, weil ich meine, 80er, 90er Jahre gibt es ja auch Leute, die das Hobby seitdem betreiben, sage ich mal, oder die damals auch schon irgendwie Orte gefunden haben. Aber da war es halt wirklich. Du setzt dich ins Auto oder aufs Fahrrad oder weiß ich nicht was
Ja.
und klapperst einfach mal alles ab so oder entdeckst was unterwegs. Und heute, wie wir ja vorhin schon auch so gesagt haben, ja, du brauchst nur noch Sachen in Google Maps rein, also in Google Maps pinnen oder dich navigieren auch. Also ich mache das oft
Stimmt.
unterwegs, dass ich dann Maps aufmache und ich screenshotte einfach, wo ich bin und füge
Ja,
das dann
ja.
später hinzu und auch
Das
eben
mache ich auch
mit.
manchmal, ja.
Mit Lens und so. Und das ist jetzt, glaube ich, ein perfekter Zeitpunkt. Das passt jetzt echt gerade gut. Das hat sich jetzt zwar spontan ergeben, aber es passt voll gut, weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geredet.
Ich wollte es gerade schon ansprechen. Ich habe gerade auf die Gelegenheit gewartet.
Genau, und du hast
Ja.
mir das ja vorhin schon gesagt und ich habe dir gesagt, das ist eigentlich so geil, dass wir das hier nochmal in diesem Podcast erwähnen sollten, weil du hast mir erzählt, wie du Lost Pla oder wo du deine Lost Places so findest.
Ich habe gestanden, dass ich Lost Places meistens am Klo finde heutzutage. Ich glaube, wirklich ein Großteil meiner Spots, die finde ich auf der Toilette. Toilet Research, weil man nimmt irgendwie das Handy raus und scrollt Instagram und dann siehst du halt einen Post, wo du denkst, okay, könnte findbar sein und dann hast gerade eh nichts Besseres zu tun und jagst es kurz durch Google Lens und oft funktioniert es dann auch. So einfach ist es.
Und ich finde das super lustig und ich wette mit dir, irgendjemand hört das jetzt gerade und denkt sich so, hey, das mache ich auch immer
Ich
so, weil
bin
da habe ich
sicher nicht
irgendwie.
der Einzige. Ihr könnt es auch gerne zugeben. Ich bin gerne euer Pionier.
Da habe ich die meiste Zeit, weißt du, und die besten
Ja.
Ideen am Klo.
Es ist super. Und falls es jemand hört, den Podcast und das nicht macht, probiert es aus. Ich kann es sehr empfehlen.
Ja, also ich finde diesen Gedanken super lustig. Jetzt weiß ich auch manchmal, warum dann manche Leute so lange da drinnen sind, weil manchmal du denkst dir so, hä, okay, im Büro oder so, was machen die jetzt da drin? Haben die jetzt ein Meeting da drin? Oder
Jetzt weißt du's.
jetzt weiß ich's, was die da
Ja.
machen. Also ich kenne das nur auch sehr gut als Treffpunkt. Das finde ich auch immer super lustig, weil ich habe
Als
das.
Treffpunkt.
Ja, als Treffpunkt, weil ich habe das im Warenlager, also in Renos, in einem Riesenlager beobachtet. Da gibt es so einen toten Punkt quasi am ganz anderen Ende, wo so niemand irgendwie ist. Und ich habe mich dann immer
Oh.
gewundert, so warum gehen denn da immer so fünf Leute aufs Männerklo rein? Also immer die Jungs und
Der
dann
tote
treffen die sich.
Winkel,
Ja, und dann treffen die sich da drin und quatschen halt oder keine Ahnung, was auch immer die da machen, weil das ist ja dann keine Pause quasi, weil du musst ja nicht
ja.
ausstempeln und kannst da einfach drinnen chillen. Und ich dachte erst immer so, was machen die alle da drin, bis ich dann gemerkt habe, so, weil das Büro quasi in Anführungsstrichen, was wir daneben so haben, ist so direkt vor der Tür. Und dann hörst du das manchmal natürlich auch und dann, irgendwann habe ich mir gedacht, Nachmittag, weißt du, gehen die da immer alle rein und chillen eine Runde und dann so, komm Jungs, jetzt gehen wir arbeiten, jetzt machen wir irgendwas.
Ja, ich habe früher in einem Fußballstadion gekellnert und da hatte ich auch so einen Totenwinkel. Das habe ich irgendwann, ich habe das so, sozusagen geurbaxed in diesem aktiven Gebäude und ich habe irgendwann ein Klo gefunden, das einfach niemand kennt und wo niemand hingeht. Und ich habe das aber komplett für mich behalten. Ich habe meine eigenen Pausen eingelegt.
Ja, also wie
bestimmt gesagt, einige Locations dort gefunden.
Aber wie gesagt, so wenn man mal sowas gefunden hat, dann ist das so ein Geheimtipp irgendwie.
Ja,
das ist schon sehr geil.
If you know, you know.
Und du hast ja auch schon bestimmt so einiges erlebt auf deinen Erkundungstouren.
Ja.
Aber hattest du denn mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Also skurril kann alles sein, was du als skurril empfindest oder empfunden hast.
Ein skurriles Ereignis, ja, hatte ich schon, ja. Also ich hatte einmal eine Erkundung, da war ich mit zwei Freunden einen Alpinwall-Bunker, also in den Alpen bei uns, natürlich in den Alpen, erkunden. Und wir waren total unvorbereitet für eine Untergrundlocation. Wir hatten keine guten Taschenlampen dabei, weil wir wollten eigentlich eine andere Militärlocation machen. Dort wurden wir aber direkt vom Militär gebastelt. Die waren super nett und haben einfach gesagt, okay, raus mit euch. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt, ob er in der Gegend noch was kennt. Und ja, das ist dieser Bunker, keine Ahnung. Und dann sind wir zu diesem Bunker gegangen und haben, ich glaube, eine kleine Taschenlampe hatten wir und die anderen zwei waren mit Handylampen unterwegs. Und es geht einfach rein in den Berg quasi, unterirdisch. Und dann kommt irgendwann ein langer Gang und ein Knick nach links. Und dann kommt eine lange Treppe nach oben. Und ich habe mit der Taschenlampe raufgeleuchtet und ich habe das Ende dieser Treppe nicht gesehen. Und wir sind raufgegangen und raufgegangen. Und die Treppe war wirklich endlos. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das wirklich war und wie viele Stufen. Irgendwann siehst du dann das Ende und dann, oder du denkst, du siehst das Ende. Und dann ist es nur so ein leichter Linksknick und dann geht die Treppe wieder weiter. Und irgendwann hört die Treppe auf und der sozusagen Hauptteil des Bunkers beginnt. Die meisten gehen ja nach unten, aber der war so in den Berg gebaut, dass er eben nach oben ging. Und da waren dann mehrere Gänge mit Geschützstellungen, die quasi so Artilleriestellungen, die quasi aus dem Berg, in den Berg gefräst waren und so ins Tal geblickt haben und damals auch schießen konnten. Und wir waren dann in einer größeren Halle mit einer Gewölbedecke und haben so ein bisschen rumgekreischt und das Echo ausprobiert, wie man halt so macht. Und haben plötzlich den lautesten Knall aller Zeiten gehört in diesem Bunker und sind schon so reflexartig in Deckung gegangen von was auch immer das jetzt sein könnte. Und dann schauen wir uns alle so an und fragen uns, was zur absoluten Hölle war das gerade? Weil es ist niemand, es kann nur niemand hier sein. Wir sind hier hoffentlich komplett allein im Berg. Und wir haben dann so, wir hatten auch tatsächlich ein bisschen Schiss und haben, das ist was selten passiert. Und sind dann irgendwie raus, die komplette lange Treppe wieder nach unten und waren dann vor dem Bunker, haben ewig irgendwie rumgerätselt, was das jetzt gewesen sein könnte oder wer. Und sind irgendwie nicht draufgekommen, waren gleichzeitig aber noch neugierig auf den Rest vom Bunker und wollten weiter erkunden. Und dann haben wir halt irgendwie unseren Mut zusammengenommen und gerade als wir reingehen wollten, kam Rauch aus dem Bunker raus. Und dann haben wir Schere, Stein, Papier gespielt und wer jetzt als Erster gehen müsste, das war in dem Fall leider ich. Und wir sind dann halt nochmal diese elendslange Treppe rauf und haben dann eigentlich jede Ecke von diesem Bunker erkundet und es war niemand dort. Und das war sehr skurril. Und also ich glaube nicht, dass es was Paranormales war. Ich will jetzt gar nicht in diese Richtung gehen. Aber wie genau das jetzt funktioniert hat und warum, wissen wir bis heute nicht. Also wir glauben, es hat irgendjemand hat einen Feuerwerkskörper gezündet und muss irgendwie ein verdammt gutes Versteck gehabt haben. Oder hat es irgendwie geschafft, von draußen zu diesen Artilleriestellungen zu kommen und hat einen Böller reingeschmissen. Aber da hättest du auch anständig klettern müssen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist bei skurril.
Ja.
Das war echt strange. Also, ja.
Vor allem, wie laut es auch in so einem Ding drin ist. Ja,
ohrenbetäubend. Also das war wirklich crazy. Theorie war auch, dass irgendwas eingestürzt ist, aber es war halt wirklich so ein einzelner Knall und nicht so ein Krachen. wie wenn was runterfallen
Aha.
würde. Und der Rauch dann auch, also
Ja, wie ein Böller
ja, wie ein
irgendwie.
Böller, ja.
Aber vor allem, ich meine, sich dann auch noch so gut zu verstecken, ja, weil gerade in solchen Gebäuden, sage ich mal, oder in so alten Bunkern, man hört ja die Schritte oft aus
Ja.
weiter Entfernung schon. Oder es ist jemand, der da halt regelmäßig irgendwie ist und da, keine Ahnung, chillt, so Jugendliche oder so, keine Ahnung.
Das haben wir uns auch gedacht, aber Jugendliche hätten wir sicher gehört, bevor sie uns gehört hätten, weil die sind meistens die hätten wirklich eine halbe Stunde leise sein müssen und dann auf den perfekten Moment warten.
Ja.
Da müsste man schon, ich meine, es ist auch nicht komplett auszuschließen, aber es ist unwahrscheinlich.
Ja, das ist schon sehr skurril,
Ja,
wirklich. Ich
ja.
hab gerade so ein großes Fragezeichen vor mir und denke mir nur so, hä?
Ja, es ist tatsächlich strange.
Das ist das einzige Wort, was ich dafür habe. Hä?
Ja, das war auch meine Reaktion. Einfach ein langes Hä.
Genau, hä?
Das durch die leeren Bunkergänge geheilt hat.
Genau.
Ja.
Ja, keine
Aktenzeichen
Ahnung.
ungelöst.
Genau, Aktenzeichen ungelöst. Das gibt es ja auch manchmal, dass man einfach
Ja.
keine Erklärung hat. So, hä?
Ja.
Und gibt es denn einen Ort für dich? Also, das ist jetzt auch wieder so ein breit gefächerter Begriff. Gibt es einen Ort für dich, der sich anders angefühlt hat als andere?
Bestimmt. Ja, definitiv. Also, was mir da jetzt als erstes einfällt, weil das relativ kürzlich war, war Marokko. Das ganze Land Marokko und natürlich auch die Lost Places dort. Das war einfach vom Flair her, vom Visuellen her so anders als bei uns und irgendwie total faszinierend. Ich finde, Marokko war von allen Ländern, die ich besucht habe, das Land mit dem meisten ungenutzten Urbex-Potenzial. Es geht eigentlich kaum jemand hin. Man kennt eigentlich nur dieses Filmset, Atlas Studios, das es gibt. Das ist eine sehr coole Location auch, das schon auch ein paar Leute kennen, aber ansonsten kennt eigentlich niemand wirklich viel dort. Und es gibt wirklich wunderschöne alte Paläste, gerade in den Altstädten, die echt sehenswert sind und die wirklich so richtiges Tausend und eine Nacht Flair haben, wirklich im maurischen Stil gehalten, wunderschön. Und das war wirklich was, wo ich mir gedacht habe, wow, also ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben, nie etwas Vergleichbares.
Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Also ich denke bei Marokko natürlich ganz viel so an Marrakesch und so. Und das ist ja
Ja,
wirklich,
ja.
also das ist ja echt so 100.000-prozentiges Klischee, ja, weil da ist natürlich alles richtig
Es
gut.
ist,
Man
aber
kennt
Marokko
ja.
ist wirklich so, du denkst dir oft so, das ist zu perfekt, das ist gar nicht. Aber auch die weniger touristischen Orte, die sind oft so.
Echt?
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, nur so die Touristenorte, weil da wird natürlich ein bisschen poliert und schön gemacht, damit natürlich auch die Touristen kommen, ja, weil
Natürlich, ja.
echt interessant. Ja, wie gesagt, ich habe ja heute gesagt, so, ich bin super gespannt, wo du so überall warst. Also das ist jetzt schon sehr exotisch irgendwie. Aber hast du denn eigentlich auch einen persönlichen Traumspot, wo du unbedingt mal hin willst?
Oh, da gibt's ja tatsächlich zu viele, zu viele. Also ein großer Traumspot, wo soll ich anfangen? Es gibt echt so viele. Also Spitzbergen natürlich mit Pyramiden, das würde ich ge sehr gerne sehen. Also diese Insel im Polarkreis, die norwegische Insel mit der sowjetischen Geisterstadt Pyramiden. Ich bin mir sicher, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Oder ich glaube ebenfalls, ich glaube, ich kann die Location sagen, es ist bekannt genug. Ikeshima würde mich mega, mega interessieren in Japan. Das ist eine Bergbauinsel, aber nicht zu verwechseln mit Gunkanjima, die ganz bekannte Bergbauinsel, wo auch James Bond schon gedreht wurde, das ist so das Battleship Island. Ikeshima ist so ähnlich, aber größer, mit Geisterstadt, wirklich sehr gut erhaltenen Industrie, Lost Places, Krankenhaus und alles komplett wunderschön überwachsen und sehr gut erhalten. Also gerade so ein Ort, den du irgendwie siehst und du denkst so, ich muss dahin und zwar jetzt sofort.
Ja, die du genannt hast, kenne ich nicht, aber
Okay.
natürlich die Bekannte, weil da waren ja auch schon einige Leute.
Ja. Ja, das ist, ich finde Ikeshima besser. Ich finde Ikeshima tatsächlich cooler.
Ich
Also
wusste nicht
interessiert
mal,
mich
dass
mehr.
es zwei gibt überhaupt.
Ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Also schau da mal rein. Das ist sehr, sehr spannend.
Aber ist es dann auch wie bei der anderen, weil das ist ja schwer illegal dahin zu kommen, glaube ich, gell? Das ist
Nee, es
nicht
ist
so.
tatsächlich, ja, also du kannst, es gibt noch einige Leute, die dort wohnen.
Ah,
Also
echt?
Es ist nicht alles verlassen und es gibt auch noch ein Gästehaus dort. Also man kann dort mit der Fähre hinfahren und übernachten und dann hast du einfach eine Insel, auf der fast alles, 70% der Gebäude leer stehen.
Ah, ja, dann ist er easy
Und
eigentlich.
es scheint eigentlich, also ist um einiges einfacher als Gun Kanchima auf jeden Fall.
Aber es ist auch schon exotisch. Wobei Japan sind ja jetzt auch viele Leute, also es ist jetzt auch nicht mehr so exotisch, gell?
Ja, Japan war immer schon beliebt seit ich Eurex kenne. Ich war auch schon mal dort und es ist wirklich ein super Land für Eurex. Ich glaube, vielleicht das beste Land für Eurex neben Italien.
Ja, es hat ja super viel auch Natur und es ist schon
Ja,
anders
ja.
einfach. Also manche Bilder, die ich da gesehen habe, wo ich mir auch denke, so, oh ja, ist schon geil
Es ist
eigentlich.
schon Wahnsinn. Und Japan hat auch ein bisschen anderes Klima als wir. Also die Luftfeuchtigkeit ist höher, es ist mehr so ein bisschen dschungelmäßig, es ist sehr heiß, feucht und dadurch geht der natürliche Verfall und der Wildwuchs auch schneller. Und deswegen siehst du diese Räume mit den heftigsten Verfallsszenen, die auch komplett unberührt sind, weil in Japan, wenn ein Gebäude leer steht, dann vergisst man einfach, dass es existiert. Natürlich auch nicht immer, aber tendenziell öfter als bei uns im Westen.
Ja,
Und so
total.
kommen diese krassen Szenen zustande. Das ist wirklich
Aber
super.
es ist wirklich super, wie du sagst, es ist so
Ja,
schön. So
wunderschön,
schön.
wunderschön. Und das Skurrile, dann kommt auch noch dazu bei Japan. Also so die Love-Hotels zum Beispiel, da hast du sicher schon Fotos gesehen.
Ja.
Die sind so cool zum Erkunden, weil du mit jedem neuen Zimmer, wo du reingehst, du hast keine Ahnung, was als nächstes kommt. So, es ist nicht so wie bei Hotels, wo alle Zimmer mehr oder weniger gleich sind. So, es ist jedes Zimmer ist so ein kleine Überraschungswelt. Und das ist eines verrückter als das nächste.
Aber auch allgemein, wenn du so denkst, dass das einfach so was gibt, weil da halt
Ja.
Sexualität im Gesamten so ein Tabuthema irgendwie ist, oder das ist halt nicht
Ja,
so
ja,
wie
ja.
bei uns mit Bordell und weiß ich nicht was, dass das halt so legal teils auch ist, ja, sondern dass
Ja.
da wirklich alles so irgendwie in die hintere dunkle Ecke geschoben wird und dass die Leute dann wirklich da hinfahren ein Wochenende und halt eine schöne Zeit miteinander haben, ja.
Ja, total, total. Und
Irre.
nachdem ich selbst dort war, macht die Existenz von Love Hotels, die für uns jetzt schräg wirkt, aber nachdem ich selbst dort war, macht sie komplett Sinn, weil Tokio und Japan generell ist so dicht bevölkert und oft wohnen viele Leute gemeinsam auf kleinem Raum. Und die Love Hotels sind ja eigentlich gar nicht wie Bordelle, sondern man geht da tatsächlich mit Leuten hin, die man kennt, oft.
Ja,
Wahrscheinlich nicht
ja.
immer, aber oft. Einfach weil man das zu Hause nicht machen kann, weil den Eltern und dem Onkel. Wahrscheinlich ist das, ob das heute auch noch so ist, weiß ich nicht, aber das war einer der Hauptbeweggründe für diese Love Hotels. Und die exzentrischen Zimmerdekorationen, das ist alles aus dem Wirtschaftswunder in Japan, wo irgendwie alles verrückt und groß und bunt war. Und das ist wirklich, wenn du da reinfährst in diese Hotels, es gibt so Garagen unten. Also die erste Etage sind Garagen. Du kannst mit dem Auto reinfahren und wenn die Garage offen ist, ist das Zimmer frei. Und jedes Zimmer hat eine eigene Garage. Und du kannst in manchen Hotels von der Garage geht die Treppe direkt ins Zimmer. Und im Zimmer gibt es ein Rohrpostsystem und die Rechnung kommt mit Rohrpost und du schmeißt dein Geld da rein. Du musst mit niemandem interagieren für die gesamte Dauer
Ja.
deines Aufenthalts. Und niemand, es sieht dich niemand, das Garagentor ist zu, du steigst aus dem Auto. Das ist wirklich
Ja, genau.
maximale Diskretion. Unglaublich.
Eben, genau. So dass dich halt wirklich keiner sieht und nicht weiß,
Ja.
wer du bist oder dass keiner hinterm Tresen ist und du kommst da irgendwie fünfmal die Woche mit fünf verschiedenen Frauen oder Männern, ja, dahin
Ja,
und du wirst angeguckt und so, das ist schon irre. Und in Amerika gibt es ja auch das ein oder andere oder gab es, die glaube ich, sind mittlerweile nicht mehr so rar. Aber da war das auch wie so Urlaub eher, so für
die
Flitterwochen oder für
Honeymoon
sowas.
Hotels habe ich auch schon besucht, ja genau, in
Ja.
Poconos. Die sind auch super schön.
Ja.
Dann war es ein bisschen anders. Das ist natürlich so wirklich auf Flitterwochen-Pärchen. Und die sind auch echt cool. Waren so richtige Dirty Dancing-Vibes auch. Und mit den herzförmigen Badewannen. Das war auch
Genau, mit
echt, echt schrill.
diesen Whirlpools und so, und das ist schon
Ja,
cool.
ja.
Also eigentlich ist es ja auch süß, ja, weil ich habe mir dann, also das ist schon gefühlt ewig her, dass ich diese Videos von Ami-YouTubern dann gesehen habe, so.
Ja.
Aber es ist schon süß irgendwie, dann kommst du dahin, bist so frisch verheiratet, dein erster Urlaub und dann ist vielleicht noch Winter und dann liegst du da kuschelig in diesem Whirlpool drin und so, und es ist schon süß.
Ich stelle es mir eigentlich auch. Es ist ein Vibe. Es ist kitschig, aber es hat was. Ich finde, es hat was. Lass uns Honeymoon-Hotels zurückbringen.
Ja, bitte.
Es hat was.
Ja.
Ich habe gerade dieses Gefühl übrigens, das du vorher angesprochen hast, mit diese leichte Trauer eines verlorenen Spots, wenn man zurückdenkt, an einen Spot, den es heute nicht mehr
Oh,
gibt. Und
ja.
bei diesen Hotels ist das auch so. Also das Beste, in dem ich war, ist abgerissen mittlerweile.
Ja, die Frage ist auch, weil du sagst, lass uns das zurückbringen. Die Frage ist auch, meinst du, das würde heute noch ankommen? Ich glaube nicht.
Naja, man müsste es natürlich modernisieren, aber ich könnte mir irgendwie schon vorstellen und vielleicht nicht so hart auf jetzt Honeymoon gehen, aber so ein Hotel mit so schrillen, sehr Instagrambaren Zimmern könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das funktioniert. Aber man müsste dem irgendwie eine andere Maske aufsetzen. Aber der Kern könnte, ich bin kein Geschäftsmann, aber der Kern könnte schon funktionieren.
Ja, spannend. Ja, wie du sagst, Instagrammable zum Beispiel geht ja
Ja.
immer. Also jetzt mal ein ganz saublöder Vergleich. Das ist richtig dumm eigentlich, ja. Aber bei uns in der Innenstadt hat so ein, das gibt es jetzt vielleicht knapp ein Jahr oder so, hat ein Café aufgemacht, so mitten am Marienplatz, also jetzt nicht mitten
Ja.
in so einer Seitenstraße, aber sehr, sehr, sehr zentral, wo auch die Touristen hingehen und weiß ich nicht was. Und das ist halt auch so ein bisschen kitschig gemacht mit so Blumenwänden und
Ja.
Reklamen und so, wie man das halt kennt, mit diesem schnörkeligen Schriftzug und so. Und da kostet ein Scheißstück Kuchen, das ist jetzt kein Witz, ein Stück Kuchen, weil das so Regenbogenfarben hat und quietschi und weiß ich nicht, was kostet das Stück Kuchen? 10,50 € ist kein Witz.
Boah. Und dieser Laden funktioniert aber. There
Der
you go. Das ist genau so, müsstest du dieses Hotel aufziehen. Genau so wahrscheinlich.
Natürlich, die ganzen, also die Influencer gehen da alle hin und
Ja.
machen da ihre Videos und Bilder und weiß ich nicht. Und da gibt es halt auch so bunte Cafés mit auch mit irgendwelchen Mustern und total, wie man das halt so kennt aus dieser Instagram-Influencer-Scheinwelt, so 1000%.
Ja.
Aber wie gesagt, so das ist arschteuer. Und ich als gebürtige Münchnerin, so ich würde da nie hingehen, weil ich sage so,
Ja.
oh, das sieht voll süß aus und keine Ahnung. Also anschauen vielleicht ja, aber wenn ich den Preis sehen würde, würde ich sagen, ey, 10,50 € für ein Stück Kuchen, da kann ich mir irgendwo anders beim Billo-Bäcker so 5 Stück kaufen, ja, oder drei
Ja,
Stück.
das würde ich auch nicht machen.
Aber wie gesagt, so sobald du das irgendwie so ein bisschen kitschy und ansprechend machst, so die rennen dir die Bude ein. Irre.
Ja.
Krass.
Ja, ich glaube auch, dass das schon,
Ja,
also
schau.
mit überholt und auf das uns die heutige Zeit angepasst, könnte das schon funktionieren.
Ja, auch schon wieder neue Geschäftsidee.
Ja, nee, es geht dahin, wow. Ja, diese Hotels in den Poconos in den USA, die sind ja auch, das war ja nach dem Krieg, war das die Region für alle New Yorker und Pennsylvania, um eben diese Flitterwochen zu machen. Das ist eigentlich dann nur so der Niedergang gekommen, weil Flugreisen dann plötzlich so billig waren und man konnte dann irgendwie auch ganz woanders hinfliegen und dann waren die Poconos nicht mehr so interessant. Aber ich frage mich, ob das, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, ob das besser gelaufen wäre. Wer war das?
Gute Frage. Es existieren bestimmt noch so ein paar Fotos irgendwo oder es gibt genug Leute noch, die sowas bestimmt daheim im Fotoalbum haben.
Ja, bestimmt,
Mit
bestimmt.
Sicherheit.
Ja.
Jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen heute.
Oh,
Das ist
okay, ich bin bereit.
die wichtigste Frage für mich überhaupt hier in diesem Podcast heute. In wie vielen Ländern warst du denn schon überhaupt zum Urbexen?
Ah, das Enttäuschende ist, dass ich weiß die Zahl gar nicht. Ich hab nicht mehr mitgezählt. Und ich muss dazu sagen, ich war auch nicht nur zum Urbexen in diesen Ländern, aber ich habe erkundet in wahrscheinlich um die 24, 25 Länder vielleicht.
Welche sind's? Welche?
Also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Portugal, Spanien ein bisschen, Tschechien auch, Slowenien kürzlich habe ich zum ersten Mal letzte Woche erkundet, Kroatien, Bosnien, Finnland, Island, jetzt muss ich nachdenken, Belgien, Großbritannien. Die USA, Georgien und Armenien, Japan, Marokko, ich glaube, das war's. Glaube. Italien. Mein meistbesuchtes Land habe ich vergessen. Ja, Italien, das Land, wo, ja, 80% meiner Ausflüge.
Ich wollte
Ja.
gerade sagen, wahrscheinlich Italien bist du einfach so jeden Tag, weil das ja dein
Es
Nachbar
ist sehr,
quasi.
sehr nahe. Also in einer halben Stunde bin ich tatsächlich an der Grenze.
Wie bist du auf Marokko gekommen? Also wahrscheinlich wegen dem Urlaub vermutlich.
Ja, tatsächlich war ich mit meiner Freundin in Marokko und meine Freundin ist nicht in der Urbex-Szene und ich habe das mal vorgeschlagen, weil das für uns beide sehr spannend sein könnte, dachte ich, Marokko. Und sie fand die Idee super und wir sind dann dorthin gefahren und haben so einen kleinen Roadtrip gemacht und auch die eine oder andere Urbex-Aktion dann gestartet. Und es war echt super, super schön. Eines der schönsten Länder, die ich gesehen habe.
Was gibt's da so für Lost Places? Wie können wir uns das da vorstellen?
Also, ja, es gibt viele verschiedene Sachen. Also es gibt in den Altstädten gibt's verlassene Paläste, die du von außen absolut nicht sehen kannst. Und ich glaube, bestes Beispiel war in Fez. Da habe ich einen Tipp bekommen zu einem verlassenen Palast. Und Fez ist eigentlich eine der bekannteren Städte und ich habe sie tatsächlich nicht gekannt, was ein bisschen peinlich ist. Aber dann haben wir gedacht, okay, wir haben Zeit, wir fahren dort jetzt schnell hin. Es ist so halbwegs auf unserer Route und wir planen dort einen Nachmittag an. Wir flanieren ein bisschen durch die Stadt und checken, ob wir in den verlassenen Palast auch reinkommen. So, das war so der Plan. Aber es stellt sich heraus, in Fez, diese Stadt ist absolut, du kannst keinen Plan dort haben. Also die Stadt ist wirklich komplett anders als alles, was ich gesehen habe. Wir sind in Marokko. Das Erste, worauf du gefasst sein musst, ist, dass dich sehr viele Leute ansprechen und dir Sachen verkaufen wollen. Und in Fez war das so, dass wir noch nicht mal stehen geblieben sind und aus dem Auto ausgestiegen sind. Da hat uns schon der Erste gewunken und ich dachte zuerst, das wäre irgendwie ein Polizist und ich bin in die falsche Einfahrt reingefahren. Sonst wäre ich gar nicht stehen geblieben, aber ich bin dann halt stehen geblieben und habe das Fenster runtergekurbelt. Und der hat dann gesagt, ja, er kann uns die ganzen Sehenswürdigkeiten zeigen und er ist ein Guide, der irgendwie verifizierter Guide, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch das, wie offiziell das tatsächlich war. Und ich habe dem dann gesagt, das klingt alles super, aber ich habe eigentlich schon meinen Plan. Ich dachte, der wird mir jetzt nicht den Lost Place zeigen, wo ich hin möchte. Und dann habe ich gesagt, ich habe meinen Plan schon, vielen Dank, vielen Dank. Und der hat nicht losgelassen, wie sie halt so oft machen. Und der hat dann gesagt, du wirst dich verlaufen. Und ich dachte mir so, du kennst mich nicht. Ich bin extrem gut. Ich habe einen super Orientierungssinn. Ich werde mich nicht verlaufen. Und ich hab ihm dann auch gesagt, ich komme klar. Und er so, nein, du wirst dich verlaufen. Und ich so, ich werde mich nicht verlaufen. Keine Ahnung, wenn du wüsstest, wo ich mich schon überall nicht verlaufen habe, dann würdest du das nicht zu mir sagen. Das habe ich mir gedacht. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, uns von diesem Gespräch loszureißen und sind dann in die Stadt Fes hinein. Und ich kann ihn verstehen, warum er das zu mir gesagt hat, weil die Stadt ist wirklich unglaublich, unglaublich schwierig, dich dort nicht zu verlaufen. Also es sind enge, chaotische Gassen, teilweise sind die nur 1 Meter breit und dunkel und dann wird es wieder hell und es gibt überall Geschäfte und Leute sprechen dich an, es ist chaotisch. Du weißt irgendwann nicht mehr, in welche Himmelsrichtung du gerade gehst oder blickst. Und es ist wirklich ultra heftig. Und dann gehst du oft in so enge Gassen rein und denkst, okay, da müssen wir hin. Und dann kommen dir Leute entgegen und die sagen dann, hier geht's nicht weiter. Und dann schaust du so nochmal auf die Karte und denkst, doch, hier geht's doch weiter. Das ist doch auf der Karte so. Und oft geht's dann auch weiter, manchmal auch nicht. Und irgendwie, es ist auch alles in einem Hügel gebaut. Also du gehst nach oben, nach unten. Es ist wirklich, wirklich heftig. Also es ist so, als wärst du in einem Wimmelbild.
Ja, so
Und,
es hat kein Ende dann, oder irgendwie. Du
ja,
läufst, du fühlst dich wie wenn du im Kreis läufst.
genau, eben. Und wir haben diesen Palast dann gefunden und es war eine komplett unscheinbare Mauer von draußen und die Tür war aber zu, leider. Und es war niemand dort, der uns reinlassen konnte, weil wir haben das im Vorhinein schon gehört, dass man irgendwie Glück haben muss und vielleicht muss der Typ gerade da sein und den musst du fragen und der lässt dich dann rein. Und es war aber leider niemand dort. Und dann hat uns aber eben schon wieder jemand angesprochen, und dem habe ich dann gesagt, ich würde gerne in den Palast rein, geht das? Und er kennt den leider, hat gesagt, er kennt den leider nicht, aber es gibt doch sehr viele solche Paläste hier in Fes. Und dann hat er mir eine andere Adresse gegeben von noch einem Palast, der noch viel gigantischer war als der, den ich besuchen wollte. Und ich bin dann zu denen gegangen und es war leider die gleiche Situation. Ich bin auch nicht reingekommen. Und eine Straße weiter war noch ein Palast, in den wir auch nicht reingekommen sind. Und dann waren wir eigentlich kurz davor aufzugeben. Und dann haben wir noch zufällig in der letzten Straße, die wir angeschaut haben, noch einen Palast gefunden, also den vierten dann schon. Und da war dann wirklich ein Typ an der Tür und wir haben den gefragt, ob wir rein dürfen und uns das anschauen. Und er hat uns dann für einen kleinen Betrag reingelassen und das war von außen komplett unscheinbar und von innen wirklich unglaublich schön. Also es war ein Innenhof mit Brunnen, also ein Riad nennt man das. Und jetzt komme ich endlich zur Antwort der Frage, wie man sich die Lost Places vorstellen kann. Und es war quasi ein Säulengang, das war so ähnlich wie in einem Kloster, kann man sich das vorstellen, mit Brunnen in der Mitte, nur auf orientalisch, mit die zwiebelförmigen Bögen. Und dann waren Räume dort, wo wirklich jeder Zentimeter geschmückt war mit Mosaiken, Stuckaturen, Holzschnitzereien, Buntglas, crazy. Und dieser Palast war so semi-verlassen. Also wir glauben, dass der Typ dort auch wohnt und die Bereiche, wo er wohnt, eben absperrt und halt eben manchmal Touristen reinlässt zum Schauen und ein bisschen Geld dazu verdient. Und da gab es dann eben eine Serie von diesen wirklich unglaublich schönen Räumen und dann auch noch einen zweiten Innenhof mit so hölzernen Balustraden und eine schöne alte Küche, ein altes Bad. Es war eigentlich alles dort und es war wunderschön. Und dann, ich bin dann später draufgekommen, dass es eben noch viel mehr solche Paläste gibt in der Stadt, in dieser Stadt allein und die teilweise auch noch sehr verlassener und verfallener sind als dieser. Wir hatten leider nicht genug Zeit, um sie auszuchecken, aber das ist so quasi eine Art von Spot, die man in Marokko erwarten könnte. Und es waren eben noch nicht so viele Urbexer dort, die das gemacht haben. Also es gibt da auch keinen Angriffsplan. Man muss da, glaube ich, versuchen, einfach mit den Leuten zu reden und hoffen, dass man jemanden findet, der einen in den Palast dann reinlassen kann. Und das werde ich in Fez auf jeden Fall irgendwann probieren. Da nehme ich mir eine ganze Woche Zeit und schaue, was die Stadt so hergibt, weil ich das Gefühl habe, dass hier unglaublich schöne vergessene Ecken existieren, die noch kaum jemand fotografiert hat. Und ja, dann gibt es auch noch einen Haufen andere Spots, also so Kasbah, also das ist der Äquivalent einer Burg oder einem wehrhaften Adelswohnsitz. Gibt es sehr viel Verlassene auf dem Land, die teilweise auch noch Überreste von schönen Räumen haben, teilweise komplett ruinös sind. Hotels gibt es ein paar. Dann gibt es diese Atlas-Studios, wo Filmstudios, Filmkulissen, Verlassene auch stehen. Da gibt es zum Beispiel die Tankstelle aus The Hills Have Eyes und ein großes Filmset, ein Palastfilmset in der Wüste, das für biblische Filme verwendet wurde. Das war irgendwie ein Jerusalem-Set. Also ein großer Plastikpalast in der Wüste, der langsam zerfällt. Und ja, das sind so die Dinge, die man dort erwarten kann.
Aber ich merke gerade, es ist schon irre, dass wenn du dich mit einem Land beschäftigst, wo du Lost Places finden willst, dann findest du auch welche. Beziehungsweise ja. Es kostet sehr viel Zeit, aber das ist wieder so ein gutes Beispiel, wenn man will, dann kann man schon. Und ich stelle mir das nämlich auch so vor in Marokko, dass du halt auch, wie du sagst, so super viel durch Fragen und mit ja. Leuten reden einfach, wie gesagt, wie dass du da hingehst, du gibst ihm ein bisschen Geld und dann lässt er dich einfach da rein, weil das ist halt für die ein kleiner Nebenverdienst und da ist nicht irgendwie so, ey, was willst du hier oder keine Ahnung, also ich glaube, da wird man wahrscheinlich genau, so gut wie ja. in jeden Lost Place irgendwie so reinkommen.
Vielleicht nicht in jeden, aber das läuft dort oft so, ja. Das läuft komplett anders wie bei uns und das war auch für mich ich kenne es ein bisschen aus Georgien und Armenien, da ist es auch so teilweise so, aber in dem Level habe ich noch nie erlebt.
Das glaube ich. Das klang jetzt sehr, sehr traumhaft und erinnert mich von der Erzählung, wie du gesagt hast, so ein bisschen an das Nonplusultra in Italien.
Genau. Das Nonplusultra ist diesen Palästen nachempfunden, den Palästen aus Marokko. Also so kannst du das dir vom Stil vorstellen. Mhm. Das Nonplusultra ist schon noch ein bisschen
extremer.
extremisiert, romantisiert, also weil es ja von Europäern gebaut wurde, aber genau so in die Richtung, ja.
Wahnsinn, ja, voll schön. Ja. Ich bin mal gespannt. Also jetzt hast du so viel davon erzählt. Mal schauen, ob wir irgendjemanden irgendwann auch in Marokko sehen. Spannend.
Ich hoffe es. Es gibt
spannend. Ja, aber da gibt es ja auch mehr Orte, gell, die so rumgeistern, die man dann selber rausfinden kann.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wahr. Ja, die nächste Frage ist natürlich auch die Frage der Fragen normalerweise, obwohl jetzt die andere eigentlich heute so die Frage der Fragen
ist. Die zweite Frage der Fragen, okay.
Die zweite Frage der Fragen, die eigentlich die erste ist, ja. Erzähl mir mal, wen du denn gerne mal hier in Zukunft hören möchtest. Wen empfiehlst du so?
Wow, schwierig. Ah, da tue ich mir tatsächlich schwer. Ich muss gestehen, ich weiß leider auch nicht genau, wen du schon alle hier hattest. Deswegen kann ich dir das gerade gar nicht beantworten. Ich glaube, ich muss dir das per Nachricht nach genauer Recherche mal schreiben.
Das ist auch immer ganz gut, weil dann habe ich gleich nämlich die Profile dabei hängen, sage ich mal. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil es gibt so viele Leute da draußen und das ist schon öfters passiert, dass diese Frage nicht sofort beantwortet werden konnte.
Ja. Hattest du den Uli schon von Lost Place Tapes?
Ja, schon zweimal.
Ah, okay, da dachte ich mir. Ja, der hat nämlich kürzlich eine Serie auf YouTube zu Ikeshima, der Insel, die ich angesprochen habe, veröffentlicht. Also wenn du das nicht kennst, kann ich das sehr empfehlen. Das ist eine gute Introduction auf jeden Fall.
Wir haben uns quasi in der zweiten Folge nur über Japan, über diese Reise und alles unterhalten. Das war sehr, sehr informativ.
Oh, und die Ikeshima ist gar nicht aufgekommen in diesem...
Doch, jetzt, wo ich mich zurückerinnere, haben wir drüber geredet. Ja, aber ich glaube, ich war da nicht so im Klaren, glaube ich. Oder ich habe es vergessen, dass das teils bewohnt ist.
Ah, ja.
Ist schon ein bisschen her. Deswegen
wahrscheinlich. Ja, klar. Ja. Deswegen habe ich gefragt, ob du ihn schon hattest, weil du Ikeshima nicht kanntest. Deswegen dachte ich mir, vielleicht hattest du ihn noch nicht.
Ne. Aber ja. Aber ich bin trotzdem gespannt, wer es dann sein wird letztendlich, wenn dir irgendjemand einfällt. Ja, irgendwann.
Irgendwann sicher.
Jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen. Ich habe ja zum Schluss immer noch so eine letzte Frage. Die lautet KI und Lost Places. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ich bin kein Fan der KI. Ich meine, das stimmt jetzt auch nicht. Es gibt sicher gute Anwendungen. Aber gerade diese Bild-Generation, ich bin kein Fan. Also ich habe auch kürzlich irgendwie einen Post gesehen, wo jemand KI-Böden in einen Lost Place eingefügt hat, in dem ich auch selbst schon war. Deswegen wusste ich das auch sofort. Und da dachte ich mir dann, ich würde das eigentlich lieber... Und das war auch nicht deklariert, dass es KI war. Und da dachte ich mir dann, ich würde das eigentlich lieber so sehen, wie es wirklich war. Ich meine... Ein bisschen seine Handschrift macht man immer drauf und man bearbeitet das Bild ja auch, das ist klar. Aber mit KI ist ein bisschen schwierig und es ist leider eh schon ein bisschen zu spät, weil die KI schon sehr gut ist und du es oft nicht mehr erkennst. Und gerade, weil ich ja auch in der Kunst tätig bin und in der Kunst ist es auch ein sehr schweres Thema, weil da gibt's Momente, wo du richtig enttäuscht bist eigentlich, wenn du rausfindest, dass etwas KI ist. Also wenn du ein cooles Bild siehst, dann kannst du dich heutzutage nicht mehr so wirklich freuen, weil der Grund, warum Kunst inspirierend ist, ist ja eigentlich, weil sich da jemand Zeit genommen hat, das zu lernen, sich hingesessen hat, sich das ausgedacht hat, erstmal bevor das überhaupt zum Papier gebracht hat. Und dieses Gefühl von, wow, okay, das ist wirklich beeindruckend und wenn diese Person das schafft, schaffe ich das vielleicht auch. Und dieses Gefühl existiert eigentlich nicht mehr. Also die KI nimmt das quasi weg. Oder hat sie schon weggenommen und saugt irgendwie die Freude ein bisschen raus, so aus dieser Erfahrung, finde ich.
Ja, bei Kunst ist das natürlich auch was ganz anderes, ja, weil ich meine, jeder Maler hat seinen Stil und jeder Maler hat seine Pinselstriche. Also man erkennt ja teils manchmal, okay, der hat richtig fette Striche gemacht oder der hat halt sehr fein gemalt oder ein Rembrandt ist. Wenn man den mal wirklich im Museum sieht, der ist ganz anders gemalt als ein Van Gogh oder als, weiß ich nicht, Monet oder irgendwas, ja. Komplett anders. Und auch, auf was das gemalt wurde und so. Und KI, also ich kenne KI-Kunst nur wirklich als so Posterdrucke und so. Aber es ist
ja natürlich... Ja, das ist ja auch okay. Das stört eigentlich niemanden. Aber ja.
Aber anders, weil ich habe jetzt noch nie, also so Kunst und KI bis wir uns jetzt gerade drüber unterhalten haben, habe ich nie wirklich dran gedacht. Aber theoretisch könnte man doch mit KI im positiven Sinne in der Kunst arbeiten, wenn es um eine Restaurierung geht, oder?
Ah, gute Frage. Aber ich weiß nicht, ob die KI da wirklich nötig ist. Also wirklich um eine Restaurierung.
Also
Also
an, oder wenn
vielleicht,
angenommen.
wenn das Bild vielleicht halb, du hast ein Fresko in einem alten Gebäude und es existiert nur noch die Hälfte. Und vielleicht, wenn es ein Museum ist und man macht so eine Plakette mit, das ist eine KI-Vorstellung, wie das Ganze komplett aussehen würde. Das finde ich
Genau.
wär cool. Aber als Basis für Restaurierung weiß ich nicht.
Oder ich meine, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, wie du sagst, genau, es fehlt ein Teil vom Bild oder ein
Ja.
Teil vom Bild ist halt sehr beschädigt, dass
Ja.
es, also klar, ein Restaurateur, der guckt sich das an, weiß genau, okay, da sind irgendwie 8 Schichten Ölfarbe, kann was, weiß ich nicht
Ja.
was, mit so und so, der braucht natürlich keine KI, jemand, der das 30, 40 Jahre lang schon macht, aber
Ich glaube
so,
auch, dass Leute, die das wirklich lange schon machen, die
ja.
brauchen keine KI dafür. Denen würde ich viel eher vertrauen, als der KI, dieses Bild zu vervollständigen.
Weil genau, die KI könntest du ja dann in dem Sinne nutzen, dass du dann zum Beispiel ein Bild von dieser Stelle machst und ein Bild von der anderen Stelle, sage ich mal, die unmittelbar daneben ist, damit der Farbton in etwa gleich ist. Und man dann
Ja.
zum Beispiel sagt, ja, ich restauriere gerade ein Bild, kannst du mir zeigen, wie der Farbton zum Beispiel ist? Weil ich glaube nicht, dass die KI so schlau ist und dadurch erkennen kann, mit was das gemalt worden ist. Das ist ja dann auch immer das Ding, gell?
Das weiß ich auch nicht. Ja.
Ist eine
Ja,
gute
ich glaube auch,
Frage.
ja, ich glaube aber auch für den Farbton würde ich den Restauratorinnen und Restauratoren, glaube ich,
Ja,
mehr
oder?
vertrauen als dem Computer. Und die machen das auch schon seit Jahrzehnten ohne
Ja, ja,
diese
ja.
Hilfsmittel.
Nee, so als unterstützende Maßnahme würde ich sagen, eher, aber so komplett, dass man wirklich sagt, so, okay, ey, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie dieses Bild
Nein. Ja.
wie Millimeter für Millimeter unter der Lupe anzugucken, so, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Wie, da gab es doch mal diese geile Story, wo die eine Frau sollte ein Bild restaurieren und dann hat sie das doch total verkackt, was so hässlich dann aussieht.
Der Jesus.
Ja, Hammer, oder? Also, wo du dir
Der
auch
ist
denkst,
super, ich liebe den Jesus. Aber der ist, glaube ich, auch so ein bisschen, die hat das so halboffiziell gemacht. Ich glaube, die hätte da gar nicht mit allen gesprochen, die da heimlich zuständig gewesen wären. Und die ist da einfach drauf los
ja, so,
und hat
sowas würde
gedacht, ich mach
dann,
das jetzt. So habe ich,
genau.
zumindest so habe ich die Story in Erinnerung.
Aber sowas würde
Ja.
dann bei KI vielleicht auch rauskommen, weißt du, wenn man sich verlassen würde.
Das glaube ich gar nicht. So, der Botched Jesus, das könnte die KI könnte dieses Level an Genie könnte die KI nie erreichen.
Nee, aber das macht
Also
ja dann auch wieder zu was
ja, das ist so
Besonderem, oder?
ein Happy Little Accident, wie Bob Ross Künstlerlegende sagen
Ja,
würde. Dieser
genau.
Jesus, das wäre mit der KI zum Beispiel nie passiert. Und irgendwie ist das doch
Oh.
auch eine schöne Sache, dass das
Nee,
passiert
und
ist.
ich finde den Beruf ja auch voll schön. Also das ist schon richtig cool. Auch wenn es Museen gibt, wo man das beobachten kann, also wo sie aktiv was restaurieren und man kann währenddessen dazu, also zugucken, das ist auch mega.
Ja, das finde ich auch cool. Also wenn es gerade in Arbeit ist und man sieht die Leute malen, sehr
Total
cool.
und machen
Ja.
und irgendwie Mikroskop und weiß ich nicht was, das habe ich in Amsterdam gesehen. Und da haben sie einen riesengroßen, also der war riesig, also der war ungelogen, ich glaube bestimmt 7 auf 7 Meter, der war riesengroßen Rembrandt. Und die
Ja.
hatten da so einen Glaskasten, wo die drinnen waren und das Bild auch. Und dann konntest du da halt zugucken, was die da so machen. Und dann
Ja.
haben sie das irgendwie mit einer Sonde angeguckt, so Zentimeter für Zentimeter, und einer saß dann unter dem Mikroskop und hat sich die Schäden angeguckt und so, und das ist schon irre.
Wow, ja, das ist super. Wie diese Prozesse funktionieren, das
Ja,
ist mega, mega spannend.
wie lange das dauert, ey, wenn du denkst,
Ja.
die machen das irgendwie jetzt die nächsten 3 Jahre oder so, keine
Ja.
Ahnung. Und
Ja.
du stehst davor und denkst dir so, ja, den Scheiß, warum können die das nicht einfach irgendwie schwarz anmalen oder weiß ich nicht was?
Ja, voll. Ja, das ist doch, das macht die Kunst auch irgendwie spannend, dass sie schwer zu machen ist. Also, und das gilt auch, also auch für so moderne, abstrakte Kunst gilt das auch, dass halt das Schwierige, so dass man sich, da geht es ja auch eher um die Idee und den Kontext, in dem das Bild dann hängt, als um das Bild selber. Und auch das ist schwierig. Also, das will ich aus dem auch gar nicht ausschließen. Aber gerade die Tatsache, dass es schwierig ist, sowas zu machen, das macht's interessant. Und das geht mit der KI leider auch ein bisschen verloren.
Ja, das war aber gut. Man kann mit KI natürlich auch sehr kreativ sein, gell?
Natürlich, ja, ja, kann man schon. Aber man kann nicht so inspirierend und beeindruckend sein wie ohne.
Das ist wahr, ja. Wenn man eine gute Fantasie auch hat.
Ja,
Aber gut, die Fantasie kann man natürlich auch mit der KI nutzen, ja. Also,
das stimmt.
das
Ja,
ist so
man kann
ein
sich die
weites.
Fantasie künstlich aneignen.
Genau, also das hat so ein weites Spektrum und das ist nämlich auch genau dieses Interessante an dieser Frage, finde ich erstens mal, weil die halt sehr aktuell gerade ist so und
Ja.
auch wie die Meinungen so auseinandergehen, ja. Also das ist immer wieder sehr spannend zu hören.
Ja, also die Leute, die viel mit Kunst zu tun haben, die sind sich ziemlich einer Meinung. Das kann ich als jemand aus der Kunstbubble, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Ja. Also Gruß an deine Kunstfreunde. So KI wird
Ja,
keine
ja.
richtig schöne Kunst ersetzen. Ja, so ist es und
Ja,
bleibt es auch.
genau, so ist es. Ich meine, sie kann natürlich was machen, das visuell schön ist, aber es ist halt trotzdem eigentlich inhaltslos.
Ja, Schrott. Schrott ist es.
Schrott, genau, vielen Dank, das ist Schrott. Aber
Schrott.
ich bin kein Feind des Fortschritts und der Technologie, also ich hoffe, dass die KI auch gute Anwendungen findet.
Ja, das wird sich zeigen in der
Ja,
Zukunft.
ja. Und wir werden damit leben lernen müssen, weil sie
Eben.
ist hier, um zu bleiben. Das ist leider so.
Ja, oder sie ist irgendwann wieder weg. Wie gesagt, so, es sind noch alle Türen offen.
Ja, stimmt. Das könnte alles passieren.
Alle Türen noch offen.
Ja.
Ja, Daniel, was soll ich dir sagen? Also ich habe für heute zumindest keine Fragen mehr. Ich glaube, fast alle meine Fragen sind heute
Alles
beantwortet
beantwortet.
worden.
Sehr gut.
Fast,
Ja,
ja.
sehr gut.
Aber ich möchte jetzt mal noch zum Schluss wissen, was ist denn dein heutiges Fazit zu dieser Sache, die wir hier gemacht haben?
Sehr cool, sehr spannend. Also hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich bin nicht zu oft abgeschweift. Ich habe
Nein.
so ein bisschen versucht, bei Urbex zu bleiben oder zumindest Urbex-related Themen anzusprechen.
Nein, also heute waren wir auch mal wieder so ein bisschen philosophisch, finde
Stimmt,
ich,
zwischendurch,
ja.
ja.
Zwischendurch, das ist auch mal ganz schön, wenn man sowas mal wieder hat. Und
Ja, kommt das in deinen anderen Folgen auch des Öfteren vor? Ja.
ja, aber es ist immer wieder, wie gesagt, so in jeder Folge hier, die ich hier aufnehme, ist es ja, ich freue mich immer wieder auf die Leute und wie verschieden einfach auch die Leute sind. Das ist so toll, jedes
Ja,
Mal.
ja.
Unglaublich. Und wie ich dir schon gesagt habe, in welchen Ecken man noch heute so landet, das habe ich dir ja von Anfang an gesagt, du wirst überrascht sein, wo wir
Ja,
heute
das,
abbiegen.
ja, das glaube ich. Die Urbex-Szene ist sehr, sehr divers. Also du weißt irgendwie nie, was für Leute das jetzt sind, die Urbex machen. Das ist auch irgendwie cool an diesem Hobby, dass es komplett alle Gesellschaftsschichten und Neigungen überschreitet.
Ja,
Irgendwie jeder findet das spannend.
deswegen sage ich ja, es ist auch so ein kleines Sozialprojekt hier.
Ja.
Sozialstudie.
Genau.
Ja, also ich fand es wunderbar heute. War sehr,
Gleichfalls
sehr
ich auch.
träumerisch, sehr philosophisch, sehr spannend. Und ich
Ja.
bin nach wie vor immer noch sehr froh, dass ich dich hier heute eingeladen habe.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut über die Einladung.
Ja, dann würde ich mich zumindest für heute von dir verabschieden. Und alle anderen, wir hören uns natürlich zuverlässig nächsten Mittwoch mit einem neuen Gast. Seid gespannt. Und bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
So, und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht mehr davon hören möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Abo auf der gängigen Podcast-Plattform deiner Wahl schenken würdest. Und schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, da gibt es auch ab und zu ein paar nette Geschichten oder wenn ich auf Tour bin, Lost and Found der Podcast. Und bis bald, ciao, ciao.